Die Begrüßung und das nette Weihnachtsgeschenk. Eberhard Schulz hat gesagt, ich bin Leiter für Osteuropa. Das sind nur 11 Länder und das wäre wirklich gar nicht so schlecht. Ich habe nämlich in Wirklichkeit 45 Länder und das ist auch noch ganz Westeuropa und Zentraleuropa, all die Balkanländer, die sich da immer wieder geteilt haben. Und oft ist es so, wenn ich hier war, dass ich ein bisschen erzählt habe, was so gewesen ist. Heute möchte ich mal auch ein bisschen als Gebetsanliegen weitergehen, was wir in 3 Wochen etwa planen. Und zwar haben wir einen Kurs für alle unsere Leiter aus den einzelnen Ländern geplant. Wenn Sie sich überlegen, in welchem Land könnte man solch einen Kurs durchführen? Wo kriegen Sie die alle rein? Von West bis Ost, einschließlich der zentralasiatischen Länder. Im Westen ist das ganz schön schwierig. Die sagen, manche aus den muslimischen Ländern, die wollen hier rein, wer weiß, was die hier vorhaben. In westlichen Ländern, die sind sich auch oft untereinander nicht grün. Wir sind auf die Türkei gekommen. Das einzige Land, wo sie alle fast sogar ohne Visum reinkommen. Und da haben wir also jetzt in 3 Wochen diesen Kurs. Und der Hintergrund ist der, dass wir in der KEW sehr gut sind, was zum Beispiel Kurse angeht für Leute, die mit Vorschulkindern arbeiten oder mit Schulkindern oder mit Teenagern. Wir haben für alles mögliche Kurse. Kurze Kurse, lange Kurse, 3-Monatskurse, Intensivkurse. Nur sobald man Leiter eines Landes wird, dann klopfen wir ein bisschen auf die Schulter und sagen, du machst das schon. So war das bei mir, als ich Leiter von Deutschland wurde. Ja? Mein Vorgänger war schon im Ruhestand, der kam dann nochmal, ist mit mir die Post der letzten 3 Monate durchgegangen und hat gesagt, du machst das schon, so ungefähr. Und jetzt, als ich Leiter für diese Region wurde, war es ähnlich. Da gab es auch keine Schulung. Und wir haben gesagt, das müssen wir ändern. Wir müssen auch unsere Landesleiter intensiver schulen. Und das ist jetzt einmal der Pilotkurs für alle. Und in Zukunft wollen wir das dann immer für neue Leiter machen. Pilotkurs ist immer ein bisschen schwierig. Ja? Sie müssen es ausprobieren, Sie müssen Ihre Erfahrungen sammeln, Sie müssen gucken, ist das wirklich hilfreich, was Sie gedacht haben. Und darum, wenn Sie dafür beten, bin ich Ihnen sehr dankbar. Und auch, dass wir das... Türkei ist natürlich auch als islamisches Land. Wir sind da in einem Hotel in der Nähe von Izmir, Nähe von Ephesus. Und wir haben da schon öfter Kurse gehabt. Das ist auch nicht immer so ganz wohl. Da kann auch manchmal die Geheimpolizei plötzlich auftauchen. Und dass wir da ungehindert in diesem Hotel sind, das wäre schön. Gut. So, jetzt zu unserem Predigtext, Offenbarung 7. Und ich fange jetzt an mit Vers 9, Vers 9 bis 17. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vielen Gestalten und fielen nieder vor den Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und wer auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ja, ihr Lieben, ist das ein Weihnachtstext? Auf den ersten Blick sicherlich nicht. Aber die Beziehung zur Weihnachtsgeschichte ist enger, als es aussieht. Lasst uns als Einleitung ruhig mal 3, 4 Verse aus der Weihnachtsgeschichte noch einmal betrachten, nämlich die Botschaft der Engel, der erklärt hat, was die Geburt Jesu bedeutet. Lukas 10, gestern Abend habt ihr es ausführlich gehört. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Über den Ausdruck allem Volk kann man ja ein bisschen stolpern. Zumindest würde ich mal sagen, Luther hat das sehr interessant übersetzt. Die neueren Übersetzungen, die sagen eigentlich alle immer, die dem ganzen Volk widerfahren wird. Luther übersetzt mit alles Volk. Alles ist Vielzahl. Müsste eigentlich Völker dahinter kommen, alle Völker. Aber dahinter kommt Einzahl. Was für ein eigentümliches Volk ist alles Volk? Es ist zunächst das eine Volk der Juden, aber dann das ganze Gottesvolk aus Juden und Heiden. Diesem Gottesvolk aus allen Völkern gilt die Nachricht, euch ist heute der Heiland geboren. Und diese Nachricht enthält 3 Aspekte. Das ist meine Einleitung, deshalb nur ganz kurz, was mir in Stichworten. Erster Aspekt, in Jesus liegt das Heil. Jesus ist derjenige, der uns vor dem Zorn Gottes über die Sünde retten kann. Jesus ist derjenige, der vor der Hölle rettet. Das Heil liegt in Jesus. Zweitens, in keinem anderen ist das Heil. Er hat eben nicht noch 20 andere Heilande irgendwo geboren werden lassen. Jesus ist der einzige Heiland. Steht auch hier, welcher ist Christus? Dritter Aspekt, zu diesem einen Heiland, zu diesem einen Heil, hat aber dann jeder Mensch Zutritt. Eben alles Volk. Und zwar schon sofort. Wir haben jetzt ein bisschen weiter gelesen, aber wir haben immer bei Lukas weitergelesen. Wenn wir bei Matthäus weitergelesen hätten, dann hätten wir gemerkt, bei Lukas waren es die Hirten, bei Matthäus sind es die Könige, Weisen, Sterndeuter. Ja? Also es sind Juden und Heiden. Es sind Arme und Reiche. Das Wort euch hier, euch ist heute der Heiland geboren, darf wirklich jeder auf sich beziehen. Für dich ist heute der Heiland geboren. Also, das sind die 3 Aspekte der Weihnachtsbotschaft. Der Retter ist Jesus, kein anderer, und jeder hat Zutritt. So, und jetzt noch ein letztes Stichwort aus Lukas 2, der Engelchor. Und alsbald war da bei dem einen Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die treten plötzlich aus dem unsichtbaren Bereich hervor. Die waren die ganze Zeit da, aber plötzlich werden sie sichtbar. Ihr glaubt gar nicht, mit welchem Interesse die Engel die Geburt Jesu beobachteten. Das hing, wenn ich das mal so ganz menschlich sagen darf, das hing mit der Schreckensnachricht zusammen, die sich nach dem Sündenfall im Himmel verbreitete. Welt ging verloren. Was? Die Welt, gerade geschaffen, ging verloren und der Mensch etwa auch ging verloren. Das war so ein Schock. Gott hat dann zwar anschließend direkt, ja schon Kapitel 3, 1. Mose 3, einen Retter angekündigt, aber, wenn wir das mal aus der Perspektive der Engel sehen, dieser Plan, dieser Ratschluss, dieser Heilsplan, war ja ein geheimer Ratschluss nach Epheser 3, Vers 9. Das heißt, die Engel hatten keine Detailkenntnis über diesen Plan. Sie hatten keine Ahnung, wie Gott denn diese Rettung verwirklichen würde. 1. Petrus 1, Vers 12 sagt, sie begehrten es zu schauen, die Engel. Ja? Die begehrten es zu schauen. Und immer wenn Gott ein weiteres Detail veröffentlichte, ja, im Alten Testament, dann waren die Engel schon gespannt und was ist denn jetzt das Nächste? Und dann kommt Weihnachten. Und Weihnachten ist ja ein ganz gewaltiger, ein großer Schritt auf diesem Heilsweg Gottes. Und die Engel sind begeistert. Und mit einem Wort stellen sie die Ehre Gottes heraus. Ehre sei Gott in der Höhe. Und mit einem Wort beschreiben sie die Aussicht der Menschen. Friede. Bei den Menschen seines, Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das heißt, Friede mit Gott in der Beziehung, bei den Menschen, die an Jesus als Retter glauben. Und Friede auch unter ihnen. Das ist möglich. Das ist die Aussicht. So. Lukas 2 haben wir also die gesamte Weihnachtsverkündigung. Und diese Verkündigung enthält große Zusagen. Christus ist dein Retter. Das ist ein ganz großes Versprechen. Auf die Verkündigung antworten wir mit Glauben. Ist ja schön, wenn wir sagen, Gott ist mir geschenkt. Ja, aber das ängstliche Herz, das fragt dann manchmal, wird es auch wirklich so kommen? Wird Jesus sich auch tatsächlich als mein Retter erweisen? Das kann ich ja erst mit Gewissheit sagen oder mit Sicherheit sagen, wenn ich im Himmel angekommen bin. Aber was kann auf dem Weg alles passieren? Da gibt es so viel Schwieriges, was mir den Glauben auch rauben könnte. Man müsste Weihnachten mal vom Ende her sehen. Und das hat Gott sich wohl auch gedacht, dass uns das gut täte. Dass uns das ermutigen könnte. Und deshalb gibt es unseren Text aus Offenbarung 7 in der Bibel. Er zeigt uns Weihnachten vom Ende her. So, und jetzt greife ich 5 Dinge heraus und wir kommen wieder zu dem ersten Teil. Erster Punkt, die große Schar aus allen Völkern. In Lukas 2 haben wir gehört, als Ankündigung, große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und was sehen wir jetzt hier in Vers 7? Vers 9. Eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron. Das ist erfüllte Weihnachten. Gott ist nicht nur in der Lage, eine große Schar aus den Völkern zu berufen. Er ist auch in der Lage, diese große Schar ans Ziel zu bringen, nämlich vor den Thron. Das ist das Ziel. Und das schafft er auch bei dir und auch bei mir. Das ist die Ermutigung dieses Textes. Ich habe mich gefragt, warum legt Gott so großen Wert darauf, dass buchstäblich aus allen Völkern, also wird er hier so aufgezählt und eingeteilt, dass mir gar kein Zweifel entstehen kann, also wirklich aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, ist nicht die Gesamtzahl entscheidend. Ist doch egal, wo die herkommen, oder? Für Gott offensichtlich nicht. Wieso? Vielleicht, Gott selber hat die Menschen in Völker eingeteilt. Gott selber war es auch, der diese vielen Sprachen gegeben hat. Das war ja Gericht nach dem Turmbau zu Babel. Ein Gericht über alle Völker. Und jetzt will Gott, dass auch die Gnade, dass auch das Heil jedes Volk erreicht, jede Sprachgruppe. Wenn die Botschaft auch nur einem Stamm, einem Volk nicht verkündigt würde, hieße das ja, dieser Stamm, dieses Volk wäre von vornherein ausgeschlossen. Hätte überhaupt gar keine Chance. Und das soll es nach Gottes Willen offensichtlich nicht gehen. Viele Völker sind heute erreicht, aber man schätzt, dass immer noch etwa 2000 Völker und Sprachen unerreicht sind. Und ich finde das hochinteressant, das Tempo der Bibelübersetzung hat enorm zugenommen. Ich habe extra nochmal auf der Seite von Wycliffe International, auf der amerikanischen Seite nachgeguckt. Da steht, Wycliffe arbeitet zurzeit parallel an 1500 Übersetzungsprojekten. Und sie haben das Ziel, in 15 Jahren, im Jahr 2025, zumindest mit den übrigen angefangen zu haben. Mensch, habe ich gedacht, 2000 sollten es noch haben, 1500 Projekte gibt es, mit den anderen 500 wollen sie bis 2525 angefangen haben. Das ist doch hochinteressant. Ist das nicht spannend, wie Gott vor unseren Augen diese Weihnachtsverheißung erfüllt? Ja? Große Freude allem Volk. Und Gott erreicht dieses Ziel. Gott bringt sie dahin vor den Thron. Das zeigt unser Text der Weihnachten vom Ende betrachtet. Wie gut tun wir dann daran, Mission zu unterstützen? Mission unter den Völkern. Mission auch selber zu betreiben. Unter unserem eigenen Volk. Und unter den Völkern, die Gott zu uns bringt. Denn dadurch sind wir Mitarbeiter Gottes mit dem gleichen Ziel. So, das war meine erste Punkt. Sie sehen die ganz große Nähe zwischen Offenbarung 7 und Weihnachten. Zweiter Punkt, das Heil ist bei dem Lamm. Lukas 2 verkündigte und versprach, euch ist heute der Heiland geboren. Jesus ist euer Retter. Und was ist das erste Wort, das diese große Schar, die sie vor dem Thron steht, ausspricht? Was wird ihr erstes Wort im Himmel sein? Haben wir schon mal Gedanken darüber gemacht? Ist doch richtig, wenn man da ankommt, ja, was sagt man denn da als erstes? Ja, ich meine, wenn man irgendwo bei großen Persönlichkeiten eingeladen ist, dann macht man sich doch auch schon mal Gedanken, was sag ich denn da? Ja? Ich habe eine große Erleichterung für Sie. Sie brauchen sich das nicht zu überlegen. Der passende Satz steht schon hier in Offenbarung 7. Das wird er sein. Wir werden sagen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und hier steht, das sagen wir mit großer Stimme. Also das heißt, mit voller Überzeugung. Wir werden also sagen, alles stimmte, was an Weihnachten verkündigt wurde. Alle drei Punkte der Engelsbotschaft. Erster Punkt war, das Heil kommt von Jesus. Und diese Schar, die sagt, wir haben an ihn geglaubt. Wir haben unser Vertrauen ganz darauf gesetzt, dass sein Tod am Kreuz unsere Schuld vergibt. Und jetzt sind wir hier. Es stimmt. Wer Rettung sucht, wird bei Jesus fündig. Zweitens, in keinem anderen ist das Heil. Viele dieser Leute aus den Völkern, aus den Stämmen, die sind ja zuerst mit dem Glauben an einen anderen Gott groß geworden. Aber nicht einer dieser unzähligen anderen Götter konnte ihnen das Heil geben. Nicht einer der anderen Götter konnte auch nur einen seiner Anhänger vor den Thron in den Himmel bringen. Ich weiß ja nicht, ob die das machen werden, aber die können ja mal fragen. Ist hier irgendjemand, den Mohammed hier hingebracht hat? Meldet euch mal. Ist hier jemand, den Buddha hierher gebracht hat? Meldet euch mal. Fehlanzeige. Fehlanzeige. Das Heil ist bei dem Lamm. Beachtet die besondere Herausstellung Jesu. Es heißt eben hier nicht nur, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unser Gott. Gott ist ein dreieiniger Gott. Jesus wäre ja durchaus mit einbeschlossen gewesen. Aber es wird betont hinzugefügt und dem Lamm. Das Heil ist nicht allgemein an Gott, sondern ganz speziell an Jesus gebunden. Im Hebräischen sind die Worte Jesus und Heil sogar sprachlich so verwandt über uns etwa die Worte Retter und Rettung. In dem Wort Heil steckt der Name Jesus drin, im Hebräischen. Hörtenförmlich. Ja? So schwer, wie es heute manchen fällt, das anzunehmen, das Heil kommt von Jesus allein. Und drittens, das Heil ist bei Jesus ist allen zugänglich. Das war der dritte Teil der Engelbotschaft. Ja? Und das haben wir aber sehr schön in dem letzten Teil der Lesung, der alte Simon, der das auch nochmal zum Ausdruck gebracht, das Heil gilt den Heidenvölkern. Und was sehen wir hier? Diese große Schar ist personifizierte Erfüllung der Weihnachtsbotschaft. Also, in allen Teilen war Weihnachten richtig. Und jetzt drittens, liebsten Punkt, das Lob der Engel. Wieder sind die Engel da. Vers 11. Und zwar alle. Sehen Sie das?
Alle.
Jetzt halten Sie sich fest. Dieses Wort, alle, kommt nur an dieser Stelle in der Offenbarung vor. Alle Engel. Die Engel stehen öfter um den Thron Gottes, kreisförmig. Aber nur hier sind sie offensichtlich alle versammelt. Das ist ein so entscheidender Schritt im Heilsplan Gottes. Die Gemeinde ist jetzt vollständig im Himmel angekommen. Dem haben die Engel entgegengezittert. Wird das klappen? Und jetzt ist es eingetroffen. Das wird sich kein Engel entgehen lassen. Und Gott betraut offensichtlich auch keinen Engel mit einer anderen Aufgabe, dass der gar nicht dabei sein könnte. Gott sagt, das darf jetzt auch jeder Engel sich angucken. Das soll sich jeder Engel angucken. Und dann heißt es auch, nur hier in der Offenbarung, an dieser Stelle, die Engel fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht. Die Engel, so scheint mir jedenfalls, erfassen die Größe dieses Augenblickes, vielleicht noch besser als diese große Schar, und es ist ihnen ein Bedürfnis, Gott anzubeten. Und nicht nur mit einem Ausdruck, wie in der Weihnachtsgeschichte, der kommt auch hier vor. Aber nicht nur mit diesem einen, sondern mit sieben Ausdrücken. Und wer ein bisschen was über die Symbolsprache der Offenbarung weiß, dem ist bekannt, sieben ist die Vollzahl. Das heißt mit anderen Worten, mehr Lob geht nicht. Wenn nach der Symbolsprache der Offenbarung hier 10 Ausdrücke gestanden hätten, das wäre weniger als 7. 7 ist die Fülle. Ja? 7 Ausdrücke bedeutet, das ist allerhöchstes Lob, mehr geht nicht. Und jeder dieser Ausdrücke ist besonders, ich greife jetzt nur mal ein paar heraus. Dir gebührt Lob, Herr, dass du die Gemeinde vollständig hierher gebracht hast. Das ist dein Meisterstück. Das war nach dem Sündenfall nicht zu erwarten. Zu erwarten war, dass die ganze Menschheit mit dem Teufel ihr nicht endendes Schicksal in der Hölle verbringen. Dass hier eine große Schar, die nicht mal jemand zählen kann, vor dem Thron versammelt sind. Das ist das Wunder aller Wunder. Dafür gebührt dir höchstes Lob. Und dann, du hast Weisheit, einen solchen Plan zu verwirklichen, nämlich eine Gemeinde aus allen Völkern zu bauen, zu erhalten und sicher in den Himmel zu bringen, erfordert unwahrscheinlich viel Weisheit. Nimmt man nur den einen einzigen Punkt dabei, dass Gott seine Gemeinde mit Menschen baut. Mit schwachen Menschen, mit trotzigen Menschen. Die haben alle ihren eigenen Kopf. Die oft mehr gegeneinander als miteinander arbeiten. Die oft sehr unweise vorgehen, dass sie noch die Außenstehenden mehr vor den Kopf stoßen als einladen. Und trotzdem mit einer solchen Gruppe das Ziel zu erreichen, dazu ist allergrößte Weisheit notwendig. Viel mehr als bei der Schöpfung. Da funkt nämlich keiner ständig dazwischen. Also ich habe nur etwa 50 Leiter, ja, meine Landesleiter, meine ein paar Abteilungsleiter. Und ich finde es schon manchmal schwierig, 50 zu koordinieren, zu motivieren, die Arbeit so zu strukturieren, dass wir unser Ziel erreichen. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Mitarbeiter Gott hat, was muss der für Kopf haben? Ja? Wie viel Weisheit, unglaublich. Ich kann sehr gut verstehen, dass die Engel gerade diesen Punkt hier herausstellen. Du hast Weisheit. Und gehen wir noch gerade den letzten, den Doppelausbruch Kraft und Stärke. Gott hat es ja nicht nur mit den schwachen, unweisen und manchmal bockigen Christen zu tun, sondern auch mit der grauenvollen Macht Satans, der ständig die Gemeinde zu zerstören suchte, dessen Macht immer wieder zu brechen war. Die Engel haben diesen Kampf ja viel deutlicher gesehen, als wir den sehen können. Und Gott hat auch das geschafft. Und deshalb besingen die Engel hier seine Kraft und Stärke. Schon in der Weihnachtsgeschichte wussten die Engel, das bringt Gott Ehre. Ja, das bringt Gott Ehre. Aber jetzt ist erfüllt. Jetzt ist erfüllt. Welch eine Ermutigung für uns, die wir uns noch auf dem Weg befinden. Und ich muss vielleicht manchmal fragen, schafft Gott es auch bei mir? Oh, er hat Kraft und Stärke und Weisheit. Ja, er schafft es auch bei mir. So, viertens, eine Erklärung für alle Gotteswerke. Ob Sie es glauben oder nicht, das nehme ich den Text hier. Einer der Ältesten stellt dem Johannes nämlich jetzt zwei Fragen, um zu sehen, ob der Johannes eigentlich kapiert, was er hier sieht. Denn nur dann kann er es richtig aufschreiben. Und ich glaube, da geht es dem Ältesten nicht nur um den Johannes, sondern da geht es ihm um uns hier in Gottesberg. Gott wusste, dass wir heute diesen Text lesen werden. So, was sind die zwei Fragen? Vers 13. Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Oder man könnte es mit anderen Worten sagen, wer kommt eigentlich überhaupt in den Himmel? Und zweitens, wie ist der Weg zum Himmel? Johannes, weißt du das? Johannes gibt jetzt eine ganz schlaue Antwort. Sie sollten nicht richtig merken, wenn sie nichts wissen. Johannes sagt nämlich, mein Herr, du weißt es. Dann sagt er ja nicht, dass er es nicht weiß, ne? Also, der Älteste hat sich das wahrscheinlich schon gedacht, dass Johannes natürlich nichts weiß und dass die Gottesberger auch nichts erfahren würden. Und deshalb erklärt er jetzt, und er beginnt mit der letzten Frage, woher kamen sie? Diese sind aus der großen Trübsal gekommen. Auch dieser Ausdruck kommt nur hier in der Offenbarung vor. Jedenfalls in der Bedeutung einer Prüfungs- und Bedrängniszeit für die Gläubigen. Ist ganz interessant, Offenbarung 12 und Offenbarung 13, zwei lange Kapitel beschreiben diese Verführungs- und Bedrängniszeit für die Gemeinde ausführlich, aber interessanterweise nicht mit diesem Ausdruck. Der fehlt da. Das gibt zu denken, ob dieser Ausdruck nicht vielleicht mehr meint als nur diese letzte intensive Bedrängniszeit, die kommen wird. Ob dieser Ausdruck nicht die gesamte Endzeit, die beginnt ja an Pfingsten und die endet ja mit der Wiederkunft. Das ist ja die gesamte letzte Zeit. Ob nicht auch dieser Ausdruck die gesamte Zeit bezeichnet. Denn diese ganze Zeitspanne war ja von vielen Verfolgungszeiten durchsetzt gewesen. Bis heute. Mal in diesem Land, mal in jenem Land. Für die jeweils Betroffenen war das die große Trübsal. Und wenn einer durch Krankheitsnot geht oder durch tiefen seelischen Schmerz geht, dann ist das für den Betroffenen auch große Trübsal. Ich habe gerade gesagt, wir haben in drei Wochen diese Konferenz in der Türkei und da wurde jetzt kürzlich unseren Leitern in Tadschikistan vom dortigen KGB die Pässe entzogen. Wir wussten gar nicht, können wir überhaupt kommen. Und dann begann der Psychoterror, so möchte ich das mal sagen. Ständig klopften Leute an ihrer Tür und stellten irgendwelche sinnlosen Fragen. Oder das Telefon ging. Und man bedrohte sie, fremde Menschen bedrohten sie wegen ihres Christseins. Oder dann wurden sie eines Tages einbestellt und ihnen wurde gesagt, ihr könnt eure Kiste wieder abholen. Und dann saßen sie da den ganzen Tag, von morgens bis abends. Und am Abend gingen sie ohne ihre Pässe wieder nach Hause. Ja? Sie haben dann jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube Anfang von letzter Woche, die Pässe wieder bekommen. Aber das ist Demoralisierung. Ja? Die sollen jetzt, das ist der einzige Ehepaar, das wir überhaupt in diesem Land haben. Das ist auch kein Team, was man sich untereinander ein bisschen stärken könnte. Es ja? Gibt natürlich ein paar Ehrenamtliche, aber die einzigen Hauptamtlichen sind sie. Und jetzt soll man unter Kindern arbeiten. Und das ist natürlich schwer, wenn man nicht weiß, was denken die sich als nächstes aus. Ja? Man weiß es ja nie. Wir wissen auch jetzt noch nicht, ob sie wirklich in 3 Wochen dann mit uns zusammen sein können. Das wäre ja nochmal so ein stärkendes Ereignis. Ja? Ich finde das nun hier sehr interessant, dass hier in unserem Text steht, die kommen alle aus der großen Trübsal. Für die einen ist es große Bedrängnis, Verfolgung, für andere ist es vielleicht große Verführung, besonders hier bei uns im Westen. Wie kann man einen Frosch auf angenehme Weise ums Leben bringen? Indem man ihn in einen Topf kaltes Wasser setzt, fühlt sich wohl drin, den Topf setzt man auf den Ofen und dann erhitzt man ganz allmählich. Er springt nicht raus. Ja? Er merkt gar nicht, dass das Wasser irgendwann so heiß ist, dass er darin kocht. Manchmal denke ich, im Westen macht der Topf mit uns so. Ja? Er setzt uns auf das Feuer der Verführung. Das macht er so ganz allmählich, dreht er immer ein bisschen mehr auf. Wir merken das gar nicht, wie das immer so ein bisschen mehr wird. Ja? Kann auch bedeutend sein. Der Weg zum Himmel war und ist für die Gemeinde niemals leicht. Wie haben diese es hier geschafft, Jesus treu zu bleiben? Wieso ist die Gemeinde Jesu überhaupt hier und andere Menschen nicht? Wer kommt überhaupt in den Himmel? Hier steht jetzt in Vers 14, sie haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Das ist wieder ein interessanter Ausdruck. Auf der einen Seite haben sie Jesus und sein Heil im Glauben angenommen. Und dadurch haben sie überhaupt erstmal das weiße Kleid bekommen. So erscheinen sie im Himmel, im weißen Kleid. Und dieses weiße Kleid, das ist die Gerechtigkeit von Jesus. Diese Gerechtigkeit bekommen wir, wenn wir zum Glauben kommen. Wenn jemand unter uns die Frage hat, wie mache ich das denn, Jesus und sein Heil annehmen? Dann ist die Antwort, indem du niederkniest und zugibst, dass du ein Sünder bist. Herr, ich bin schlecht. Und indem du ihn bittest, gib mir das weiße Kleid deiner Gerechtigkeit. Und indem du ihn anerkennst als den, der jetzt dein Leben bestimmen will. Das haben die getan. So haben sie das weiße Kleid der Gerechtigkeit bekommen. Aber nun sind die ja auch anschließend immer wieder neu schuldig geworden. Das bleibt ja nicht aus. Auch als Christen werden immer wieder schuldig. Und dann haben sie ihre Schuld bekannt und ihr Kleid dadurch hell gemacht im Blut des Lammes. Wir haben im Grunde 1. Johannes 1,9 praktiziert. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Sie haben sich also um Heiligung bemüht, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12,14. Sie haben sich nicht nur die Gerechtigkeit, sie haben sich anschließend auch die Heiligung von Gott schenken lassen. Mit dem Glauben ist es ja wie mit guten Weihnachtsgeschenken. Was unterscheidet gutes von schlechtem Weihnachtsgeschenk? Ein gutes Weihnachtsgeschenk, das nimmt man an, das lässt man sich schenken und anschließend benutzt man es. Ja, das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und mit dem Glauben ist es Genauso, ich nehme die guten Geschenke an, aber ich benutze sie dann auch. Und das haben die hier gemacht. Und deshalb sind sie hier. Darum, sagt der Text ausdrücklich, sind sie vor dem Thron. Weil Jesus sie nicht nur auf den Weg des Glaubens gestellt hat, sondern sie auch danach im Glauben gehalten hat. Er hat unterschiedliche Mittel, so bringt er die Gemeinde in den Himmel. So, letzter Punkt noch, eine Kraftspritze für den Alltag. Eine Kraftspritze für den Alltag. Jetzt ist Festzeit, aber der Alltag kommt, ganz bestimmt. Und unser Text gibt uns einen ganz kleinen Ausblick auf den Himmel. Nur 3 Verse. Aber die sind eine richtige Kraftspritze. Wenn Sie wenig Zeit haben und viel Kraft brauchen, dann lesen Sie doch diese 3 Verse. Wenn Sie viel Zeit haben, dann lesen Sie Offenbarung 21, 22. Da steht ausführlich. Aber hier haben wir es in 3 Versen, ganz kurz. Zuerst Vers 15, das ist der Himmel. Wir werden ihm dienen Tag und Nacht in seinem Tempel. Das heißt, wir werden ihm mit unserer ganzen Existenz zur Verfügung stehen und mit größter Freude. Kürzlich hörte ich im Radio, vorgestern glaube ich war es, dass in heutigen Beziehungen, führte da irgendein Psychologe oder Soziologe aus, dass ich eine immer größere Rolle spielt und dass du zurücktritt. Bei Interessenkonflikten zwischen 2 Leuten, auch in der Ehe oder auch so zusammenleben, was weiß ich, da sagte er, das Eigeninteresse immer vor. Ja, so ist heute. Das Dienen hat demnach ausgedient und Beziehungen zerbrechen darunter. Und jetzt im Himmel wird das alles zurechtgerückt. Wir dienen Gott, nicht uns. Wir dienen Gott und finden gerade dabei, was wir suchen und brauchen. Es ist übrigens nicht verboten, das schon zu kopieren und gewissermaßen ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Ja? Hier ist kein Copyright mehr sonst. Ja? So. Also, das tun wir, aber jetzt, und das wird viel ausführlicher beschrieben, jetzt seht mal, wie Gott uns dient. Nicht nur wir dienen Gott. Gott dient auch uns. Er wird über ihnen wohnen. Das bedeutet, er gibt Sicherheit und Geborgenheit. Sie werden nicht mehr hungern und dürsten. Gott stillt also alle Bedürfnisse, nicht nur in äußerlicher Hinsicht. Und wir werden auch nicht mehr nach Gerechtigkeit hungern. Wir haben uns jetzt Unrecht angetan. Wir kriegen keine Gerechtigkeit. Wir hungern dort nicht mehr danach. Das Lamm wird sie weiden. Stellt euch das mal vor. Jesus sieht sich auf ewig als dein Hirte und dafür zuständig, dich zu weiden und zu leiten und deine Seele zur Ruhe kommen zu lassen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wisst ihr, das ist nicht nur eine zärtliche Handlung des himmlischen Vaters an seinen Kindern. Das Wort abwischen bedeutet auch vollkommen beseitigen, auslöschen. Ja, dieses Wort kann sogar vernichten bedeuten. Es geht darum, dass auch jede Ursache deines Kummers komplett beseitigt werden soll. Sogar die Erinnerung daran soll geheilt werden. Und jede Ursache für Tränen wird vernichtet. Muss das nicht zu Christus ziehen? Muss das nicht bewegen, das Heil in Christus anzunehmen und dann auf dem Wege, ihm treu zu bleiben, auch in Trübsal, auch in großer Trübsal? Bei dieser Aussicht, bitte, es tut uns einfach gut, Weihnachten einmal vom Ende her zu betrachten. In Lukas 2 haben wir die Verkündigung, Lukas 2 mit die Ankündigung und jetzt mal das Ende. Amen. Halleluja.